Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Vereintes Wissen – Betreuungsrecht leicht verstehen. Eine Podcast-Reihe der Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen beim Podcast in Rheinland-Pfalz. Zu Gast bei mir ist heute Achim Rhein, Vertreter der überörtlichen Betreuungsbehörde in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Heike Schönthal. Achim Rhein und ich, wir sind per Du, das führen wir jetzt hier auch weiter fort. Achim, du bist mit dem Thema Betreuung sehr, sehr gut vertraut, hast an den verschiedensten Stellen auch die Chance gehabt, mitzugestalten und hast wohl auch über viele Jahre Selbstbetreuung geführt. Richtig, oder?
Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich für mich selbst entschieden, dass ich auch die andere Seite der Theke mal kennenlernen möchte und habe viele Jahre für insgesamt 4 Amtsgerichte selbst dann auch Betreuung geführt. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, heute über diesen Kanal zu sprechen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Dieser Podcast dient ja so als allererster Podcast für eine ganze Reihe, die jetzt noch kommen wird. Was hat dich denn dazu berufen oder was war die Intention, warum Podcasts für Rheinland-Pfalz entstehen sollen?
Ich finde, der Geist der Zeit ist so, dass wir im Wandel in der Gesellschaft unterliegen, dass dieser Wandel sich auch darstellt durch eine zunehmende Digitalisierung. Und die Podcasts ist eine Möglichkeit, sich, man sagt ja teilweise dann so Wissenssnacks oder so zu holen, dass man also die Möglichkeit hat, komfortabel an jedem Ort, an jeder Stelle, wo man sich gerade befindet, zu informieren, umfassend zu informieren, themenorientiert zu informieren und in kompakter und verständlicher Form, was man vielleicht sonst früher, hat man sich Literatur gekauft oder hat eine Fortbildung besucht, obwohl man nur ein kleines Bedürfnis hatte, vielleicht einfach nur ein bisschen Verständnis über ein Thema zu bekommen. Und heute hat man die Möglichkeit, komfortabel an jeder Stelle, wo man sich gerade befindet, im Stau oder irgendwo, wenn man auf jemand wartet, im Auto schnell einen Podcast sich anzuhören, um sich dann die notwendigen Informationen, die man vielleicht ein paar Minuten später braucht, einzufangen. Man kennt das ja auch bei YouTube, dass wenn man ein Regal aufbauen will und man versteht die Gebrauchsanleitung nicht, dass es mittlerweile für alles irgendwo eine Anleitung per Film gibt, dass man sich einen kleinen Clip anschaut. Und so sehe ich das auch mit den Podcasts, wenn es um die reine Wissensvermittlung geht, in verständlicher und transparenter Form, dass man dann ganz mit einem niedrigschwelligen Zugang relativ umfassend sich einen Überblick verschaffen kann.
Ja, ich selber höre ja auch viele Podcasts und es stimmt, überall wo du bist, kannst du da kurz reinhören. Jetzt ist die Zielgruppe, wenn sich jetzt wahrscheinlich die Bevölkerung Betreuung vorstellt, hat man vielleicht das Bild von einer Zielgruppe, die schon in einem höheren Alter liegt, die vielleicht auch digital noch nicht so angeschlossen ist. Ist das die Zielgruppe, die du so im Auge hast von den Zuhörern oder hast du noch ganz andere Menschen im Kopf, die sich für die Podcasts interessieren?
Die Menschen, die es betrifft, die haben unter Umständen diesen Zugang noch nicht in dieser Form, wie jetzt die Generation, zu der wir beide uns zählen. Ja. Wir haben einen ganz anderen Zugang, wir haben eine andere Form auch, wie wir uns unser Wissen verschaffen. Und da sehe ich ja die Chance, weil die rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer oder auch die Bevollmächtigten, die in Deutschland für ihre Angehörigen das Ganze tun, und das ist die Arbeit der Betreuungsvereine, das Ehrenamt zu fördern, und das geschieht in der Familie oder im Freundeskreis, im häuslichen Umfeld oder in der Kommune, wo ich lebe, im Sozialraum. Und die Generation, die sich um die wirklich alten Menschen heute kümmert, das sind wir, die noch im Berufsleben stehen, aber in der letzten Hälfte oder in der zweiten Hälfte oder wie man das nennen will, egal wie oft ich das teile, ihres Berufslebens sind, also schon Erfahrungen auch im Leben und im Beruf gemacht haben und die oftmals nicht so auch die Zeit haben, sich in irgendwelche Fortbildungen zu setzen. Die Betreuungsvereine bieten als Standardprogramm in ganz Deutschland Fortbildungsveranstaltungen an. So tradierte Betreuungsvereine, die setzen immer noch darauf, dass man sich irgendwo in einem Raum, in eine Gemeindehalle, in irgendeine Begegnungsstätte setzt und abends dann die Abende miteinander verbringt, um konzentriert, thematisch sich zu informieren und Informationen, also einerseits Informationen weitergeben an Menschen, aber auch auf der anderen Seite die Informationen zu erhalten. Und oftmals reicht das nicht aus und dann sucht man den Kontakt zu einem Betreuungsverein und hat dann nur einen Anrufbeantworter. Aber man möchte es eigentlich konzentriert früher, also relativ schnell abrufbar eigentlich haben, weil man vielleicht gerade vor einem Problem steckt und es nicht beschaut, was das Ganze betrifft oder was die Einzelheiten hier bedeuten, um die man sich jetzt kümmern soll. Und da bieten die Podcasts auch die Möglichkeit, ohne Wartezeit, ohne Termin zu vereinbaren, ohne in irgendeiner Form sich dafür große organisatorische Dinge anzueignen oder in irgendeiner Form einzugehen, dass man sagen kann, ich höre mir das mal an und dann schaue ich mal. Und da sehe ich eine große Chance. Also ich habe vorhin von Niedrigschwelligkeit gesprochen. Dadurch, dass also man relativ einfach sucht oder googelt und dann das Entsprechende findet. In Rheinland-Pfalz sehe ich dafür eine Chance, um auf die erste Frage nochmal einzugehen, für die Betreuungsvereine unter Umständen die Frequenz auf ihren eigenen Hotlines oder Sprechstunden ein Stück weit runterzunehmen, dass also nicht wegen jedem Mikromanagement, wegen jeder Kleinigkeit angerufen wird, sondern dass Bürgerinnen und Bürger doch dann vielleicht dieses zusätzliche Angebot nutzen und sich die Fragen dann, die an die Vereine gerichtet werden, reduzieren, dass der Verein nochmals vielleicht sich dann auch mit der verbleibenden Zeit nochmal besser auch um die Gewinnung von Ehrenamt kümmern kann. Weil ansonsten, wenn ich nur jeden Tag damit befasst bin, das vorhandene Ehrenamt zu begleiten, zu unterstützen, Fragen zu beantworten, dann habe ich unter Umständen keine Gelegenheit, Ehrenamt zu gewinnen. Und da sehe ich gerade, weil das Ehrenamt immer schwieriger wird zu gewinnen, weil das Engagement in der Gesellschaft doch abnimmt, bedingt durch berufliche und persönliche Rollen, die man ausüben muss, wo man oftmals ganz viele Rollen ausüben muss und dann keine Zeit mehr hat, um vielleicht sich fürs Ehrenamt noch zu engagieren. So sehe ich aber hier die Möglichkeit, doch die wenigen potenziellen Personen, die für das Ehrenamt zur Verfügung stehen, die bereit sind, Ehrenamt auszuüben, vielleicht dann auch besser ins Betreuungsrecht zu holen, anstatt in andere Ehrenamtsformen, die es in Deutschland gibt.
Eigentlich ein ganz, ganz cooler Gedanke, weil du hast ja dann damit mehrere, wie sagt man so schön, Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast Informationsangebote einmal rund um die Uhr abrufbar in kurzen Sequenzen. Auf der anderen Seite hast du aber die Information über persönliche Kommunikation, das heißt Menschen berichten über Themen. Es ist ja doch nochmal eine andere Art, als sich im Internet etwas anzulesen. Und du hast die Aufgabe oder die Arbeit an den Telefonen oder bei den Betreuungsvereinen auf eine andere Qualität gehoben, weil die Menschen natürlich auch mit viel, viel qualifizierteren Fragen anrufen können. Sie haben Vorinformationen und können dann ihre Fragen vielleicht schon ganz anders orientieren. Etwas weniger Frequenz, aber dafür auch schon inhaltlich etwas, was dann sehr konkret nachgefragt wird. Und die Akquise vielleicht auch noch von Menschen, die sich für das Thema interessieren oder aber noch gar nicht so viel davon wissen, was Betreuung oder ehrenamtliche Betreuung überhaupt bedeutet. Ne? Gibt ja auch viele Irrwege und Irrideen, die da in der Bevölkerung unterwegs sind. Wer nimmt denn diese Podcast auf? Wer ist denn da Sprecher oder wer gestaltet die Podcasts?
Wir haben in Rheinland-Pfalz auf der Ebene der Landesarbeitsgemeinschaft Betreuungsangelegenheiten, wo ich den Vorsitz habe, haben wir einen Beschluss gefasst, dass wir quasi über sogenannte Stakeholder oder regionale Digitalisierungsbeauftragte eine Struktur schaffen wollen, über eine Projektstruktur, dass wir also sagen, dass wir aus dem ganzen Land alle, die interessiert sind und die vielleicht auch eine gewisse Affinität dafür haben, sich freiwillig bereit erklären können, da mitzuarbeiten. Und diese Projektstruktur wird zentral gesteuert. Es gibt da auf verschiedenen Ebenen auch es gibt also Projektebenen und da gibt es also Organe, die dieses Projekt begleiten. Und wir haben Haushaltsmittel in unserem Haushalt, die speziell für Digitalisierung vorgesehen sind, die ich gerne dafür verwende, um quasi diese Wissensplattform, die ich mir vorstelle, mein Wunsch wäre es, zu allen wesentlichen Themen im Betreuungsrecht, und dann rede ich von in der Endstufe, wenn wir irgendwann uns sehr, sehr weiterentwickelt haben, bis zu 80 Podcasts, könnte ich mir durchaus vorstellen, die alle unterschiedlich differenziert themenbezogen sind, die sich mit diesem Thema befassen, die auch dann quasi zu allen Arten von Anliegen, die derzeit noch persönlich an die Betreuungsvereine gerichtet werden, etwas sagen können. Und damit quasi die Vorstufe sind von einem Beratungsprozess, der derzeit halt oftmals noch sehr viel Zeit kostet. Also wir haben in dieser Arbeitsgruppe, die soll sich damit beschäftigen. Da gibt es eine Unterarbeitsgruppe, die sich also dann quasi um die Podcasts kümmert, und diese Digitalisierungsbeauftragten, die ich eben besprochen habe, die kümmern sich um das Wesentliche, was alles, was über neue Medien oder in irgendeiner Form digitalen Erleichterungen im Betreuungswesen oder in einer Organisation generell, was die Betreuungsvereine oder auch die Betreuungsbehörden sind, möglich ist. Also die Themen sind dort vielfältig und ein Segment sind nur die Podcasts, und da gibt es eine eigene Unterarbeitsgruppe, die dann auch sich darum kümmern soll. Ich hoffe es, dass sie auch das Engagement behält. Ich habe es weiterhin, ich unterstütze das auch gerne, so wie ich das auch heute gerne hier tue, um einfach das auch nochmal zu symbolisieren, dass mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass wir hier wirklich was Einheitliches haben. Und das Rad muss jetzt nicht in jedem Landkreis, in jeder Stadt. In Rheinland-Pfalz haben wir 36 Landkreise und Städte, die quasi bei uns quasi so Sektoren ausmachen. Das sind quasi die Bereiche, wo es auch örtliche Betreuungsbehörden gibt. Und die sollen nicht alle ihre Räder selbst erfinden in ihren jeweiligen örtlichen Arbeitsgemeinschaften, weil jede örtliche Betreuungsbehörde soll eine örtliche Arbeitsgemeinschaft gründen. Und das gibt es auch bei uns. Ich habe eben noch eine Einladung von der Stadt Worms auf dem Tisch gehabt für November. Da treffen die sich alle. Und ich möchte das auf keinen Fall, sondern für mich wäre ein zentrales Portal, ein zentrales Wissensportal, wo dass alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz zugreifen können, wäre für mich die Ideallösung, und nicht in irgendeiner Form so Kirchturmprojekte, sondern dass wir das zentral machen und auch zentral steuern. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dass auch die Beteiligung der Akteure, die mit Podcasts das Ganze anreichern, genauso wichtig ist wie die Bürgerinnen und Bürger, die das dann auch später nutzen.
Die Idee ist ja sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten für eine Behörde, sage ich jetzt mal. Ich bin vielleicht jetzt auch ein bisschen frech. Das heißt, in dem Podcast ist es durchaus auch möglich, dass außerhalb der Betreuungsvereinsmitarbeiter auch andere gehört werden. Also ich sage jetzt mal aus der Behörde, aus Menschen, die auch direkt an der Quelle von Informationen sitzen, Richter, das heißt auch vom Justizministerium, alle die irgendwie mit dem Thema Betreuung zu tun haben, mit denen auch die ehrenamtlichen Betreuenden zu tun haben werden, dass man die hier auch mit einladen kann und zu Fachthemen hört.
In den Gremien, in denen ich bin, und ich war letzte Woche noch in Berlin im Bundesjustizministerium zu einer Sitzung, dort saßen Experten oder Personen, die ganze Länder vertreten im Bereich Justiz. Aber wenn ich die gefragt hätte, wer von denen schon mal eine rechtliche Betreuung ausgeübt hat, meines Wissens, weil ich kenne die alle ziemlich gut, waren das nur 3 Personen, die anwesend waren. Von etwa 30 Personen, die anwesend, also die teilgenommen haben, die sich als Experten schimpfen, haben 3 oder vielleicht auch 4, wenn ich nochmal konkreter nachdenke, glaube ich, waren es dann doch 4, weil von den Berufsbetreuerverbänden auch 2 Stück da waren, haben wirklich mal das Feld kennengelernt. Und da sage ich, wenn du das Feld kennenlernst, hast du eine ganz andere Perspektive. Ein Betreuungsverein kann nicht aus der Perspektive einer Betreuungsbehörde sprechen und ein Betreuungsverein kann auch nicht aus der Perspektive eines Gerichtes sprechen oder eines Betroffenen. Du hast viele Erfahrungen vielleicht in deinem Berufsleben gemacht in einem Betreuungsverein, wenn du quasi Menschen, die es betrifft, berätst oder unterstützt. Aber du hast nicht quasi, du kannst es nicht selbst fühlen. Das war einer der Gründe, warum ich in meinem Leben Betreuung gemacht habe. Weil ich einen Kostenträger vertreten habe in der Sozialhilfe und gesagt habe, ja, ich möchte aber mal die andere Seite der Theke kennenlernen, weil wie sich das anfühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass man auf der Theke, wo ich mein Berufsleben verbracht habe, dass man die Empathie damals dafür nicht hatte, was es bedeutet, für einen Menschen da zu sein, für einen Menschen einzustehen und ihn zu unterstützen in der Durchsetzung seiner Interessen. So, mir hat gestern Abend noch jemand gesagt, das ist so ein Spruch, da kriege ich allergische Reaktionen, wenn jemand sagt, unter Betreuung stehen. Weil das hatten wir bis 1992, dass jemand unter einer Betreuung gestanden hat. Aber
das war das Thema noch mit Entmündigung, ne, was man ja Gott sei Dank abgeschafft hat. Oder Vormundschaft, ja.
Und das ist zum Beispiel, da geht es schon los beim Perspektivwechsel und es endet in der selbstständigen, freien Rechts- und Handlungsfähigkeit eines Menschen, die nach der UN-Menschenrechtskonvention zu wahren ist. Wenn Artikel 12, der spricht nämlich davon, dass jeder, egal wie eingeschränkt und er beeinträchtigt ist, seine volle Rechts- und Handlungsfähigkeit eigentlich in Deutschland besitzen soll.
Somit sind die Podcasts ja dann auch eine ganz gute und wichtige Lobbyarbeit. Einmal um den Fokus auch auf das Thema, was ja in der Bevölkerung weit vertreten ist, zu lenken. Dann auch noch Verständnis für alle Seiten aufzubringen, für das Thema Betreuung, Hilfe, Einstehen für Personen. Was es ja auch nochmal einen ganz besonderen Fokus bekommen lässt. Ne?
Also die Podcasts, kann ich mir gut vorstellen, sollen nicht nur den Betreuungsvereinen eine Arbeitserleichterung geben. Das ist der eine Aspekt, den ich eben genannt habe. Ein weiterer Aspekt wäre auch, überhaupt generell in der Betreuungsarbeit eine Sensibilität zu schaffen für das gesamte Feld, wo es um die rechtlichen Angelegenheiten eines Menschen geht. Das fängt bei der Bank an und hört bei einem Sozialversicherungsträger auf. Ich habe weiterhin ganz deutliche eigene Erfahrungen, aber auch Informationen aus dem Feld der zum Beispiel Sozialversicherungsträger, dass ich dazu neigen würde, gerne auch Podcasts aufzunehmen, die einfach über das Betreuungsrecht informieren, wie das Betreuungsrecht in Deutschland seit dem 01.01.92 und jetzt spätestens seit dem 01.01.2023, wenn es um den Wunsch, den Willen und die Präferenz geht, tatsächlich auch praktiziert, aber auch respektiert wird. Also das heißt, dass ein Arzt oder ein Kostenträger, eine Pflegekasse, immer erstmal die Person, die es betrifft, im Vordergrund sieht und nicht sagt, die Person hat einen Betreuer, also muss ich ja mit der Person, die es betrifft, nicht mehr sprechen. Das ist ja eine quasi Entmündigung. Und da kann ich mir vorstellen, das ist eine weitere Dimension, die auch zu erschließen gilt. Über Podcasts sehr einfach, dass man sagen kann, wir machen einen Teil Podcasts, die sich alleine um das Betreuungsrecht als solches, also das Recht von Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich damit befassen, und ein Teil von Podcasts, die sich dann, wenn es um die Ausführung von spezifischen Themen geht, die in eine rechtliche Betreuung auszuüben hat oder wahrzunehmen hat, wenn sie stellvertretend tut oder wenn sie unterstützt, was die formalen rechtlichen Bedingungen betrifft, in der Vermögenssorge, in der Gesundheitssorge, in der Personensorge oder in vielen anderen Aufgabenbereichen, dann ist das das eine. Aber ich sehe einen ganz, ganz großen Wert nochmal zurück zu dem ersten, auch aufzuklären. Und da würde ich gerne auch den Pflegekassen gerne einen Link zur Verfügung stellen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht in Rheinland-Pfalz sich dort mal informieren können, was überhaupt die Rechts- und Handlungsfähigkeit eines Menschen betrifft, der nach ihrer Ansicht, ich verwende jetzt ganz provokativ diesen Begriff nochmal, der nach ihrer Ansicht unter Betreuung steht. Nämlich was das Ganze bedeutet, eine rechtliche Assistenz, so nenne ich sie mal, zu haben, der mich unterstützt in der Verwirklichung meiner eigenen Rechte, die ich aber selbst verwirkliche. Und das ist etwas, wo heute noch unsere Gesellschaft noch viel dazu lernen kann. Und da sehe ich die Podcasts in Rheinland-Pfalz auf unserer Plattform als weitere Möglichkeit und Chance, auch das Leben einer rechtlichen Betreuerin oder eines rechtlichen Betreuers einfacher zu machen. Nämlich dieser Kampf an der Theke eines Sozialversicherungsträgers, der darauf besteht, oder ein Arzt im Krankenhaus, der darauf besteht, dass der Betreuer unterschreibt und dass der Betreuer alleine die Post bekommt, dass hier eine Aufklärung stattfindet. Nein, wenn die Person noch voll rechts- und handlungsfähig ist und noch die notwendige Einsicht hat, dann ist sie voll rechts- und handlungsfähig und dann gilt das zu respektieren und der Betreuer ist lediglich der Unterstützer. Ich nenne ihn nochmal rechtlichen Assistent, der ihn in seinen Angelegenheiten einfach nur fördert und unterstützt.
Und wenn ich jetzt dir gerade so zuhöre, kommt mir auch der Gedanke, wir haben ja, glaube ich, in Deutschland relativ viele Menschen, auch in jungem Alter, die eine rechtliche Assistenz, wie du es jetzt so schön wertschätzend benannt hast, an der Seite haben. Und dann mit der Betreuungsrechtsreform vom letzten Jahr, wo ja doch Selbstvertretung, Selbstbestimmung sehr, sehr hoch gehoben wird, haben die Personen doch auch eine gute Möglichkeit, selbst an Informationen zu kommen, selbst sich Wissen anzueignen, um dann mit ihrer rechtlichen Assistenz auch gut in den Austausch zu gehen. Das ist ja eigentlich auch.
Das ist ein weiterer Punkt, das wäre der dritte Sektor, wo ich sage, das wäre in der dritten Ausbaustufe unserer Podcast-Welt, die wir vielleicht dann, so nenne ich es mal in Anführungszeichen, dann auf einer zentralen Plattform präsentieren. In Rheinland-Pfalz wäre auch ein Portal spezifisch nur für Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter, die eine rechtliche Betreuung brauchen, auch weiterhin auch darauf bestehen. Die meisten Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter, die bestehen einerseits darauf, ihre Rechte selbst verwirklichen zu können, aber sie bestehen auch darauf, dass ein rechtlicher Unterstützer oder eine rechtliche Assistenz, also hier der Betreuer, ihnen Sicherheit gibt. Nämlich die Sicherheit, dass ich im Hintergrund noch jemand habe, der mich darin unterstützt, meine eigenen Rechte vor Diskriminierung zu schützen. Also das heißt, dass ich meine Rechte verwirklichen kann, dass er dafür da ist, dass ich selbstbewusst und selbstbestimmt meine Rechte auch verwirklichen kann, weil es in den Köpfen der Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass der Normalisierungsgrundsatz der UN-Menschenrechtskonvention tatsächlich auch in jeder der kleinsten Ecke unseres sozialen Sicherungssystems angekommen ist.
Sozusagen der doppelte Boden. Ne? Der doppelte Boden auch für die Podcast-Serie. Sie wird ja erstellt von Menschen, die eigentlich nicht gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen. Jetzt klingelt, glaube ich, bei dir gerade das Telefon. Können wir das ignorieren, gerade noch den Moment? Wahrscheinlich, ja. Ne? Also Menschen, die eigentlich das auf ein anderes Aufgabengebiet haben, als Podcast aufzunehmen. Das heißt, die werden auch nicht alle perfekt sein, die Podcasts. Sie werden holprig sein, Inhalt natürlich auf Expertenniveau, aber von der Durchführung her wird es vielleicht am Anfang Schwierigkeiten geben. Aber ich glaube, das ist ja ganz in eurem Interesse, ne? Das von Podcasts von denjenigen, die es betrifft.
Ich glaube, wir müssen das nochmal, diese Sequenz nochmal dann schneiden, weil der hört nicht auf, der ruft jetzt als Zweiter an. Ich habe aufgelegt gehabt. Achim Rhein. Hi, du, ich bin gerade in der Podcast-Aufzeichnung und ich würde dich zurückrufen, Michael, wenn das geht gleich. Ja, okay, ja, ciao. Okay, dann müssen wir die Sequenz nochmal neu machen, wenn es geht.
Das war, glaube ich, mit dem doppelten Boden, ne? fangen wir nochmal an. Sozusagen ist das ja ein doppelter Boden dann für die Menschen, die selbstbestimmt agieren möchten. Genauso wie auch die gute Überleitung jetzt zu den Personen, die die Podcasts aufnehmen. Das sind ja Mitarbeitende aus dem Betreuungsverein oder auch aus den Behörden. Das heißt, sie sind es ja gar nicht gewohnt oder geschult, vor Mikrofonen zu sitzen und dann auch noch über ihr täglichen Alltag zu berichten oder auch Inhalte zu vermitteln. Sie sind es ja eher gewohnt, dann in Schulungsräumen zu stehen und zu reden. Das heißt, auch hier wird so sein, dass die Podcasts nicht alle von Anfang an komplett perfekt sind, inhaltlich natürlich korrekt und abgestimmt, aber von der Übertragung her. Aber ich glaube, das ist auch genauso gewollt, ne? Von den Mitarbeitern für die Bevölkerung.
Hat ja den größten Lebensweltbezug, wenn das nicht so künstlich erzeugt ist, dass das aussieht wie eine ein maßgeschneidertes Produkt aus der Konserve, sondern wenn das diese Natürlichkeit besitzt, so wie ich sie auch vorfinde, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, den ich gerade aufsuche, um mir die Informationen zu holen. Also vor diesem Hintergrund sehe ich das sogar mit dem, sag ich mal, mit dem Anspruch, dass ich sage, je eher das der Natürlichkeit oder der Lebenswelt des jeweiligen Menschen, den es betrifft, entspricht, je einfacher hat er auch den Zugang dazu, weil das einfach nicht so künstlich ist, dass er irgendwann nicht mehr zuhören kann. Also je natürlicher es ist, je mehr hat er vielleicht auch die Aufmerksamkeit weiterhin, um dem Thema zu folgen. Ich sehe das so, dass man natürlich vorher diese Podcasts schon mit den betreffenden Personen abstimmen sollte, die quasi dort das Wissen vermitteln, aber dass auf jeden Fall es hier möglich ist, auch auf spontan zu sein, dass es auch möglich sein muss, zu improvisieren und dass auch der Mut zur Lücke auch gegeben sein muss.
In diesem Sinne, ein guter Start-Podcast, der erste, auch nicht ganz super perfekt, aber genauso aus der Lebenswelt raus. Was für Grüße möchtest du denn noch an die Hörer senden? Dann
an alle, die jetzt zum Beispiel sich diesen Podcast anhören, kann ich nur die Bitte senden, sich im Betreuungsrecht schlau zu machen, sich einen Überblick zu verschaffen, sich also fachlich wie aber auch, was die Organisationen betreffen, die notwendigen Informationen dort auch einzuholen, um die Angebote, die das System bietet, auch wirklich nutzen zu können. Und hier ist der Podcast nur der Türöffner für ein ganzes System und das auch weiterhin nicht von einem Podcast ersetzt werden kann. Der Podcast kann nur ein Appetizer sein oder ich habe vorhin ja von Wissensnack gesprochen, von einem kleinen, sag ich mal, Baustein, einem kleinen Hilfsmittel, um vielleicht näher zum Thema zu kommen oder mit dem Thema auch agieren zu können. Und hier kann ich nur sagen an alle, bringen Sie sich aktiv im Betreuungsrecht ein, unterstützen Sie andere darin, wenn es um die Angelegenheiten geht, wenn die sich das gerade anhören, selbst Betreuungen ausüben. Für die, die auf der anderen Seite stehen, um denen, die Betreuungen ausüben, die notwendige Unterstützung zu geben oder die notwendige Organisation oder Begleitung, also ich rede jetzt von den Behörden, von den Vereinen und den Gerichten, weil für mich sind Gerichte auch Dienstleister im Betreuungsrecht. Im Strafrecht ist es was anderes, aber im Betreuungsrecht sind sie auch Dienstleister eigentlich, die zwar die Rechtsaufsicht haben über den rechtlichen Betreuer, aber sie müssen auch schauen, dass es hier auch um den Menschen geht, den es betrifft und nicht um eine Ordnungsbehörde oder eine in irgendeiner Form Eingriffsbehörde. Und da kann ich nur sagen, aus jeder Perspektive bitte ich einfach immer darauf zu schauen, dass der Mensch hier im Mittelpunkt, den es betrifft, steht und dass der Mensch, den es betrifft, auch zu achten, zu wahren und zu schützen ist. Und da gibt es ja am Betreuungsrecht das sogenannte Schutzgebot und das Achtungsgebot, und das steht oftmals miteinander in Konkurrenz, dass beide Formen zu wahren und zu achten sind und dass der Mensch den größtmöglichen Benefit nachher auch hat von der Dienstleistung, die er durch die rechtliche Betreuung als Unterstützer und nicht als Vertreter erfährt. Dankeschön für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu können, und ja, bis bald.
Ja, danke dir, Achim Rhein, und dann auch Einladung auf ganz viele Wissenssnacks, wie du so schön genannt hast. Hören Sie rein in die Podcast, genießen Sie sie, und bei Rückfragen ist immer eine Adresse benannt, an die Sie sich wenden können in jeder einzelnen Podcast-Folge. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.